Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Und zwar geht es zentral um Vers 19, aber ich lese zuvor das gesamte 11. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Und darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch ist dem Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt, denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig und der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind auch unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Also noch einmal der Vers, auf den wir uns heute konzentrieren wollen, Vers 19. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der erste Korintherbrief behandelt bekanntlich viele Themen, die in einer Gemeinde im Zusammenleben von Christen auftreten. Und ein zentrales Thema ist die Einheit in der Gemeinde. Und mit dieser Thematik beginnt der Apostel Paulus seinen Brief und es durchzieht eigentlich den gesamten Brief. Ich lese nochmal die Verse 10 bis 12. Wir hörten sie eben gerade in der ersten Schriftlesung. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede davon, dass der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Es gab also innerhalb der Gemeinde Fraktionen. Sie hatten ihre jeweiligen Lieblingsprediger. Der Apostel wendet sich mit einer einzigen Frage an solche Christen und er sagt: Sag mal, ist denn der Christus zerteilt? Vers 13. Wir alle, sei es nun Apollos, sei es Kephas oder auch ich selbst, wir sind lediglich Diener dieses Christus. Konkurrenzdenken, Spaltungen, Parteiungen, Fraktionsbildungen sind da in jedem Fall immer falsch. Sie sind fleischlich. Paulus fügt später hinzu: Ihr erweist euch mit einem solchen Verhalten als kindisch, als Unmündige. In 4 Kapiteln geht Paulus auf diese Thematik ein. Es gab ferner Leute in der Gemeinde, die stritten miteinander, und zwar heftig. Nun, das soll unter Christen vorkommen, aber nicht nur das, diese Leute zogen dann auch noch vor weltliche Gerichte. Paulus erwidert: Überlegt einmal, ob es nicht geistlicher ist, dass ihr auf euer Recht verzichtet. Aber wie auch immer, auf jeden Fall klärt diese Fragen innerhalb der Gemeinde und geht nicht vor weltliche Gerichte. Kapitel 6. Und dann gab es auch noch sogenannte Starke im Glauben. Also Leute, die sich für stark hielten. Neben ihnen gab es dann andere natürlich, die schwach erschienen. Und diese Leute, diese Schwachen, die nahmen an manchen Verhaltensweisen der Starken Anstoß. Und Paulus geht sehr ausführlich darauf ein und verlangt, dass die Starken auf die Schwachen Rücksicht nehmen, dass sie ihnen kein Anstoß sind. 8 bis 10, 3 Kapitel lang, behandelt der Apostel dieses Thema. Aber nicht nur das. In der Gemeinde in Korinth gab es Frauen, die sich beim Beten oder beim Weissagen nicht bedeckten. Wir haben es eben gerade in 1. Korinther 11 gelesen. Nun wurde seit Beginn des 3. Jahrhunderts bereits darüber diskutiert, was der Apostel hier genau damit meint. Verlangt er hier, dass Frauen ein Kopftuch oder einen Schleier tragen oder einen Hut, also im Gottesdienst einen Hut auf dem Kopf tragen sollen? Oder will er dieses Bedecken, von dem er spricht, im übertragenen Sinn verstanden wissen, also im Sinn von, dass man sich als Frau in der Gemeinde bedeckt halten soll? Nicht? Wenn wir heute sagen, eine Frau hat die Hosen an, dann meinen wir nicht unbedingt ihr Outfit, sondern es geht darum, wie sie sich verhält, wie sie auftritt. Wie gesagt, bis zum heutigen Tag wird die Frage erörtert, was die Heilige Schrift meint, dass eine Frau eine Macht über dem Kopf tragen soll. Sie sehen das auch hier in 1. Korinther 11. Dass hier dann hinzugefügt wird, so in Klammern, ein Zeichen der Macht. Das ist eine Erklärung, das ist ein Versuch, es zu interpretieren. Es steht nicht da. Was heißt das? Was meint der Apostel mit einer Macht über, nicht auf dem Kopf, sondern über dem Kopf tragen? Ist damit gemeint, dass sie tatsächlich etwas auf dem Kopf tragen sollen oder dass sie sich wie eine Frau auch im Gottesdienst verhalten soll, also unterordnend verhalten soll? Es ist bekannt, dass wir hier in der Berg in dieser Frage keine ausdrückliche Regelung haben. Jedenfalls eines ist deutlich: Wenn Paulus über einen Schleier für die Frau spricht, dann sagt er ausdrücklich, dass er das Haar meint. Das Haar der Frau soll ihr als Schleier dienen. Und dann ist natürlich die nächste Frage: Darf eine Frau ihr Haar dann hochknoten oder soll sie es nicht eher hängen lassen? Wie gesagt, auf diese Fragen wollen wir heute nicht eingehen. Bis zum heutigen Tag zieht hier in unserer Gemeinde die ein oder die andere Frau etwas auf den Kopf, wenn sie im Gottesdienst ist oder auch zum Abendmahl kommt. Andere sehen das nicht als ein Gebot, sondern verstehen die Anweisung, sich zu bedecken, im übertragenen Sinn, also als eine nicht sich in den Mittelpunkt drängendes, taktloses Auftreten. Wir gehen darauf heute nicht ein. Aber ich weise noch einmal hin auf die letzte Aussage innerhalb dieses Abschnittes, Vers 16. Da schreibt der Apostel: Dagegen ist es für eine Frau, wenn sie langes Haar trägt, eine Ehre. Denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Hier schreibt also der Apostel mit anderen Worten: Bitte orientiert euch in eurem Verhalten auch an dem, was in anderen Gemeinden läuft. Und bildet euch nicht ein, alles selbst neu erfinden zu müssen. Es geht um die Einheit auch unter den Gemeinden insgesamt. Und schert da nicht irgendwie aus. Und dann kommt dieses merkwürdige Wort: Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Also fordert Paulus doch Streit, oder wie? Will er doch Konflikte? Oder wie ist das zu verstehen? Einheit. Einheit. Einheit in der Gemeinde. Bekanntlich ist nicht erst seit dem heutigen Tag die Kirche Jesu Christi in vieler Hinsicht gespalten. Die Reformation liegt über 500 Jahre zurück, aber wenn wir an diesen Termin denken, etwa am 31. Oktober, ist das wirklich ein Tag des Feierns oder nicht eher ein Tag zum Weinen? Weil damals, vor 500 Jahren, die Kirche doch gespalten wurde. Oder meinetwegen vorsichtiger formuliert, ist es nicht einerseits Freude darüber, dass endlich nach Jahrhunderten das Evangelium wieder auf den Leuchter gestellt wurde, andererseits aber eben ein Tag großer Schmerzen und auch tiefer Trauer angesichts eben der zerbrochenen Einheit und der darauf immer mehr sich durchsetzenden Spaltungen und Trennungen. Und ich denke, dass uns das eben verlesene Wort des Apostels Paulus an die Gemeinde von Korinth auf diese Frage, naja, sagen wir mal, eine Teilantwort gibt. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Situation in Korinth. Die Parteiungen, die Fraktionsbildungen in Korinth, sie rührten nicht aus unterschiedlichen Lehren her. Es ging auch nicht um Abgrenzung gegenüber Irrlehren, sondern sie waren vorrangig durch die Fragestellung motiviert: Wer ist der bessere Prediger? Wer ist mein Lieblingsprediger? Die einen hielten sich zu Paulus und andere bevorzugten Petrus und so weiter. Wenn wir dies mit der heutigen Situation vergleichen, dann könnte man einwenden: Ja, gut, da gab es Fraktionen innerhalb der Gemeinde. Eine war sogar so fromm, dass sie sagte: Wir wollen gar nichts von den Aposteln wissen, wir halten uns nur zu Christus. Aber sie saßen doch immerhin noch in einer Gemeinde. Das ist richtig. Aber niemand wird ernsthaft behaupten wollen, dass eine christliche Gemeinde bereits dann eins ist, wenn sich alle in der gleichen Organisation befinden oder sich in einer einzigen Zusammenkunft treffen. Im Mittelalter war die Kirche auch, dem Namen nach, eins. Na, sehen wir einmal ab von der Ostkirche, von der Abspaltung der Ostkirche, die schon im 11. Jahrhundert erfolgte. Aber was gab es selbst im Westen damals nicht alles an Päpsten und Gegenpäpsten? Man denke an das 14. und das 15. Jahrhundert, also an die Jahrhunderte unmittelbar vor der Reformation. Diese Zeit war voll von Machtkämpfen, kriegerischen Auseinandersetzungen, Intrigen und Hinterhältigkeiten. Und von daher ist es einfach nicht korrekt, wenn man sagt, die Zerrissenheit innerhalb der Kirche habe mit der Reformation begonnen. Zumal, ich wiederhole es, die Ostkirchen sich ja schon Jahrhunderte vorher abgetrennt hatten bzw. abgetrennt worden waren. Eher müsste man sagen, seitdem kam es zu stets mehr Rissen und Brüchen. Und im Brief an die Korinther ermahnt der Apostel die Gemeinde zur Einheit. Das lesen wir, wie gesagt, ausgiebig in den ersten Kapiteln des ersten Korintherbriefes. Und dabei, das sei hier noch einmal ausdrücklich betont, geht es in den Ermahnungen zur Einheit nicht um das Akzeptieren von Irrlehren oder von falschen Lehren, von Häresien, sondern es ging hier um Fraktionen, weil man sich eher zu dem einen als zu dem anderen halten wollte. Aber dann lesen wir gerade im ersten Korintherbrief diesen merkwürdigen Satz: Es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Genau das ist das Thema der heutigen Predigt. Das Thema lautet: Es müssen Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden. Und diese Aussage des vom Geist Gottes inspirierten Apostels Paulus gliedern wir in der Wortverkündigung in drei Punkte. Es sind drei Worte. Erstens Beschämung, zweitens Bekenntnis und drittens Bewährung. Erstens also Beschämung. Ihr Lieben, selbst in einer so gottlosen Stadt, wie es Gießen ist, sehen wir, wenn wir durch die Straßen gehen oder in der Umgebung von Gießen mit dem Auto herumfahren, Kirchengebäude. Sie gehören zu evangelischen Landeskirchen, zu Freikirchen. Wir finden Bauten von römischen Katholiken und inzwischen auch von den verschiedensten Ostkirchen. Und nicht zuletzt auch von nicht wenigen Sekten. Nicht wenige Christen empfinden dies als einen Skandal. Sie sagen: Kein Wunder. Kein Wunder, dass die Menschen sich vom Christentum abwenden, wenn man sieht, wie zerteilt die Christen sind. Skandalös, diese Christen, die sich immer über alles streiten müssen. Schließlich soll man die Christen doch an der Liebe erkennen, also bitte an ihrer Einigkeit. Doch wir hörten es. Diese Zerteiltheit, sie gab es von Anfang an. Wir finden sie bereits in der Gemeinde von Korinth. Die einen waren für Paulus, die anderen für Petrus und so weiter. Paulus gibt dazu seinen Kommentar ab. Leute, ihr erweckt den Eindruck, als ob Menschen für euch gestorben seien. So als ob es in der Gemeinde Gottes um den Prediger ginge. Parteiungen führen nun mal in der Regel dazu, dass Menschen die Liebe und damit auch die Rücksichtnahme vergessen. Und das geschah seinerzeit sogar bei der Feier des Heiligen Abendmahls. Wir wollen in den kommenden Sonntagen, an denen ich Ihnen das Evangelium verkünde, auf das hören, was der Apostel Paulus über das Feiern des Heiligen Abendmahls zu sagen hat. Also wir wollen auch die nächsten Verse bedenken. Aber wenn wir jetzt schon mal einen Blick darauf werfen, dann war es deutlich, was dort los war. Man wartete nicht aufeinander. Die Reichen fingen schon mal an zu essen, während die Sklaven erst noch ihre Arbeiten fertigstellen mussten, dann abgehetzt kamen und ihr Magen erknurrte. Mit großem Nachdruck stellt sich Paulus gegen die darin zum Ausdruck kommende Haltung. Der Apostel sieht in dieser Einstellung eine Mentalität, in der man im Grunde sich selbst feiert. Man kam zum Abendmahl, locker, flockig und dachte an sich. Auf jeden Fall, man hatte nicht Christus vor Augen. Man hatte nicht vor Augen seinen Tod am Kreuz. Diesem Herrn gehörte man, aber wer dachte schon daran? Und einer solchen Gemeinde schreibt Paulus nun, Parteiungen unter euch müssen sein. Wieso schreibt Paulus das? Wieso schreibt Paulus, dass Parteiungen unter euch sein müssen? Parteiungen sind doch nicht gut. Parteiungen sind doch das Gegenteil von Liebe. Hatte nicht genau das der Apostel nun auch selbst im ersten Korintherbrief gesagt? Und wird er nicht etwas später das hohe Lied der Liebe anstimmen aus 1. Korinther 13? Wir lasen es ja auch vorhin. Und jetzt erklärt er also, Parteiungen müssen sein. Aber bitte hören wir hier genau hin, was der Apostel schreibt. Paulus erteilt hier keineswegs eine Anweisung. Er befiehlt hier nicht, ihr müsst euch unbedingt in Parteiungen zerspalten. Dann würde endlich einmal was loswerden in der Gemeinde. Im Sinn von, je mehr Konflikte, desto besser. Nein, was der Heilige Geist durch Paulus mit diesem Satz zum Ausdruck bringt, das ist Folgendes. Es ist unvermeidlich, dass es unter euch zu Spaltungen kommen muss, denn ihr seid nun einmal so. Mit anderen Worten, was ich euch hier sage, das sage ich zu eurer Beschämung. Was war denn in dieser Gemeinde los? Wenn man einmal den ersten Korintherbrief insgesamt liest, erfährt man, dass die Christen in Korinth auf sich selbst bezogen waren. In 1. Korinther 4, Vers 8 schreibt ihnen Paulus, sie herrschen bereits, ihr herrscht bereits. Das heißt so viel, ihr wart so sehr von euch selbst überzeugt, dass euch eure eigene Position wichtiger war, als in der Nachfolge Christi zu stehen und das Kreuz auf euch zu nehmen. In 1. Korinther 12 wird Paulus ausführen, dass es bei vielen, die in die Gemeindeveranstaltungen kamen, gerade nicht ein gegenseitiges Dienen war, was sie antrieb, sondern ein sich selbst darstellen. Ihr Kommen in die Gemeinde war gewissermaßen das Erscheinen ihrer Ichhaftigkeit. Und Paulus schreibt ihnen, es geht in der Gemeinde immer um Dienen. Es geht um ein Füreinander, für den anderen Dasein, das vergleichbar ist mit den Gliedern und Organen eines Körpers. Offenkundig waren die Gemeindeglieder in Korinth sehr wenig daran interessiert, was in anderen Gemeinden Geltung hatte. Man hatte an sich selbst genug. Paulus muss der Gemeinde mehrfach schreiben. Leute, vielleicht bildet ihr euch ein. Es braucht euch nicht zu kümmern, was in anderen Gemeinden geschieht. Aber was ich euch befehle, das sage ich in meiner Eigenschaft als Apostel. Und damit gilt es für jede Gemeinde. Also auch für euch. In 1. Korinther 11, Vers 19 weist der Apostel auf Folgendes hin. Bei einer selbstgefälligen und auf sich selbst bezogenen Gemeinde muss deren Stolz und deren Selbstzufriedenheit gebrochen werden. Was sich erhebt, das muss gedemütigt werden. Wer sich aufbläht wie ein Luftballon, naja, der wird dann irgendwann zerplatzen müssen. Der zerreißt. Und zu diesem Zweck setzt Gott oft Parteiungen und Reibungen unter den Christen ein. Diese Aussage des Apostels ist nicht das Einzige, was Paulus unter der Inspiration des Heiligen Geistes zum Thema Einheit und Parteiungen schreibt. Er nimmt in diesem Brief sehr häufig zu dieser Fragestellung und zeigt auf, wie Spaltungen überwunden werden sollen. Aber mit diesem Wort beschämt uns Gott wegen eurer Selbstgefälligkeit und eures Stolzes müssen unter euch Risse und Parteiungen sein. Und diesen Aspekt übersehen wir häufig. Vielleicht kann eine Begebenheit aus dem Alten Testament uns hier zur Veranschaulichung dienen. Als ich nach dem Tod des Königs Salomo das Zehnstämmereich, also das Nordreich, vom Südreich, vom Zweistämmereich abgespaltet hatte, war diese Trennung eine unmittelbare Folge der unerlaubten revolutionären Erhebung Jerobeams, wie auch anderer Widersacher, die sich gegen den König Salomo stellten. Und wenn man sich lediglich die weitere Entwicklung, also die Konsequenzen dieser Abspaltung der zehn Stämme vor Augen führt, dann könnte man recht schnell die Sache mit der Bemerkung abhaken, ja, schaut euch doch an, was daraus gekommen ist. Die wurden sehr schnell verführt zu einem eigenmächtig inszenierten Gottesdienst, der dann in Dan und in Bethel stattfand. Nur wenige Generationen später verfiel das Nordreich bereits in einen naturalistischen Baalskult, denken wir an Elia, der dagegen auftrat. Und schließlich bekamen sie dann ja auch die gerechte Strafe. Sie wurden vertrieben, verschleppt und zerstreut nach Assyrien. Und im Vergleich dazu blieben die zwei Stämme, also das Südreich, jedenfalls zunächst noch bei dem Tempelgottesdienst in Jerusalem, also so, wie ihn Gott für den alten Bund angeordnet. Ihr Lieben, so sehr diese Gedankenführung zutrifft, es fällt auf, dass das Wort Gottes über diese Ereignisse nicht so linear berichtet, sondern nuancierter. Es fällt auf. Die Heilige Schrift interessiert sich auch für die Entwicklung, wie es zu der Spaltung innerhalb des Volkes Gottes kam. Sie behandelt auch die Vorgeschichte. Der gegen Ende seines Lebens reich gewordene König Salomo, er hatte angefangen, sein Vertrauen nicht mehr auf Gott zu setzen, sondern auf sich selbst und auf seine Macht, auf sein diplomatisches Geschick. Von daher war er mit den Götzen seiner vielen Frauen toleranter umgegangen. Naja, sagen wir mal, großzügiger. Und daraufhin erhielt der König die Gerichtsbotschaft, das Volk Gottes wird sich spalten. Zwar bemühte sich Salomo sogleich, die Spaltung zu verhindern, er scheute sich nicht, einen Anschlag zu verüben auf Jerobeam, aber interessanterweise dieser misslang. Und als Salomos Sohn dann, Rehabeam, auf den Thron kam, da versuchte dieser unverzüglich, den Bruch dadurch zu beseitigen, dass er gegen die abgefallenen Stämme in einen Krieg zog. Aber Gott, der Herr, wies diese Einigungsaktion zurück. Und der Prophet verkündete Rehabeam, die Sache ist von mir aus geschehen. Mit anderen Worten, es musste so kommen. Von 12 zu 2. Wenn wir uns im Licht dieses Ereignisses aus der Zeit des alttestamentlichen Bundesvolkes die Kirchen- und Gemeindespaltungen im Lauf der Kirchengeschichte vor Augen führen, dann sollten wir zunächst einmal zurückhaltend sein. Uns über sie nicht in einem überheblichen Ton des Zensurenverteilens äußern. Im Sinn von, Worüber haben sich früher nur alles die Leute gestritten? Wie dumm von ihnen, wie töricht. Wir hätten es bestimmt anders gemacht und uns geeinigt und vertragen. Führen wir uns bitte auch unser eigenes Leben vor Augen. Trennung von einer anderen Gemeinde, bei vielen von uns, um dann hierher zu kommen und sich hier anzuschließen. Im Blick auf das, was wir Christen angerichtet haben, ist zunächst einmal Demut, Beschämung angebracht. Offensichtlich waren wir wegen unseres Stolzes, unserer Selbstgefälligkeit nicht in der Lage, die Einheit der Kirche auszuhalten. Die nicht nur Einheit, sondern auch Macht demonstrierenden mittelalterlichen Dome und Kathedralen, sie taten uns offenbar nicht gut. Und so musste es zu Parteiungen kommen. Aber das ist beschämend gesagt. Und so lassen Sie uns darum auch sehr vorsichtig sein mit der Einstellung, als ob mit der Zerrissenheit der Kirche Jesu Christi uns etwas angetan wurde, das unserer nicht würdig ist. Im Sinn von, naja, wir sind heute zu gut für gemeindliche Trennungen und Zerteiltheiten. Heute können wir diese Zeiten hinter uns lassen und wir schalten einfach um auf Vertragsamkeit, koste es an Wahrheit, was es wolle. Lassen wir einmal dahingestellt, ob die gegenwärtigen Einheitsbestrebungen tatsächlich durch Liebe motiviert sind. Und Liebe meint im Neuen Testament immer noch Liebe auch zur Wahrheit. Oder aber, ob dieses eine Kirche sein wollen, nicht aus ganz anderen geistigen Wurzeln herrührt. Bekanntlich bastelten die Maurer beim Turmbau zu Babel ebenfalls an ihrem Traum von der Einheit. Und das Wort Gottes lässt uns nicht im Unklaren darüber, dass ihre Beweggründe andere waren als die Liebe. Halten wir im Augenblick lediglich fest, Parteiungen sind von Gott uns gegeben, auch zu unserer Beschämung. Mein zweiter Punkt, Bekenntnis. Wenn wir durch Gießen fahren und die Kirchen und Gemeindegebäude erblicken, da mag es sein, dass wir darauf in Gedanken reagieren mit: So weit hätte es niemals kommen dürfen. Aber wir bekennen auch: So weit musste es bei uns kommen, weil wir sonst noch selbstbezogener geworden wären, noch selbstgefälliger, noch selbstherrlicher. Und weil wir sonst unser Vertrauen noch mehr auf eine große Kirche gesetzt hätten, anstatt allein auf Gott und den uns durch seinen Sohn Jesus Christus erworbenen Schatz in seinem Evangelium. Gleich zu Beginn des ersten Korintherbriefes hören wir: Christus ist nicht zerteilt. Oder der Apostel formuliert es sogar in eine rhetorische Frage: Ist denn der Christus zerteilt? Und dieses Wort weist uns von Anfang des Briefes an darauf hin, dass der wahre Leib Christi unteilbar ist. Wenn also unter uns Parteiungen auftreten, dann betrifft das nicht Christus. Spaltungen unter euch ändern nichts daran, dass Christus selbst nicht geteilt ist. Sie betreffen nicht die Einheit des Sohnes Gottes. Gleich in den Versen, die unserem Wort folgen, geht der Apostel Paulus auf das heilige Abendmahl ein. Und beim Feiern des heiligen Abendmahls verkündigen wir den Tod Christi, bis dass er kommt. Ist uns schon einmal aufgefallen, dass der Apostel bei dieser Aussage keinerlei Einschränkungen macht, keinerlei Vorbehalte vorbringt im Blick auf die in Parteiungen zerteilte korinthische Gemeinde. Mit anderen Worten erklärt der Apostel an dem ungeteilten und unteilbaren Sterben Christi, an seinem Tod und an seiner Auferstehung, könnt ihr durch eure Sünden, könnt ihr durch eure Parteibildungen sowieso nichts ändern. Mehr noch, in 1. Korinther 11, Vers 32 erinnert der Apostel daran, dass einige aus der Gemeinde in Korinth früher als normal gestorben sind. Sie wurden dahingerafft. Es handelte sich dabei um Leute, die von Christi Leib einen unwürdigen Gebrauch gemacht hatten und deswegen vom Herrn gezüchtigt wurden, durch Krankheit, einige durch Tod. Ganz zweifellos waren das schreckliche Gerichtsschläge, die die junge Gemeinde da zu verkraften hatte. Selbst wenn diese Gerichtsschläge erfolgten, damit diese Christen dann im jüngsten Gericht, im Endgericht, nicht verurteilt werden. Also selbst wenn einige das heilige Abendmahl unwürdig nehmen, sodass sie den Leib Christi nicht unterscheiden, wir sollten nicht den Schluss ziehen, der Herr habe sein Werk an seinen Erwählten nicht mehr unter Kontrolle. Auch wenn Christen vom Herrn beschämt und erniedrigt werden, und Trennungen sind immer demütigend, immer, Christus bleibt ihr unverrückbares Fundament. Und das wollen wir als Bekenntnis festhalten. Und davon lesen wir in diesem Brief ja auch. Niemand kann einen anderen Grund legen als den, der gelegt ist. Jesus Christus. Niemand. Und dieser Grund ist eine unsichtbare Wirklichkeit. Aber er ist mächtiger als unsere uns beschämenden Parteiungen und auch unsere Machtspielchen. Das hatte auch Luther aus tiefster Schwermut heraus lernen müssen, als er im Jahr 1528, einem Jahr, in dem er sehr unter seiner Schwermut litt, dichtete: Eine feste Burg, nein, ist nicht die Einheit einer kirchlichen Institution, sondern ist Gott. Wenn man verstanden hat, dass Christus, so wie er uns durch die Apostel und Propheten verkündet worden ist, der einzige und alleinige Grund und Eckstein der Gemeinde ist, dann wird man auch in der rechten Weise darum beten können, dass Spannungen, dass Zerrissenheiten zwischen Gemeinden dahinschmelzen. Und faktisch geschieht das, dieses Einanderfinden, ja auch heute. Oder haben wir noch nie feststellen können, dass man recht schnell eigentlich im Laufe eines Gespräches mit Menschen, die man vorher noch nie gesehen hat, eins wird im Geist Gottes? Dass wir feststellen, der ist in demselben Grund gewurzelt und hat dasselbe Ziel vor Augen. Ich selbst hatte kürzlich dieses Vorrecht, als ich mit den beiden Pastoren aus Amerika sprach. Den einen von den beiden hatte ich noch nie vorher gesehen. Wie sich dieses Erkennen genau vollzieht, das können wir getrost dem Wirken des Geistes Gottes überlassen. Dazu benötigt man ganz sicher keine die Wahrheit unterlaufende Ökumene oder auch Allianz. Man ist dann auch nicht mehr getrieben von gruppendynamisch inspirierten Programmen zur Herstellung von Einheit oder von entsprechenden raffinierten Techniken und Strategien oder Kalkülen, sondern man setzt sein Vertrauen auf Christus und auf sein Versöhnungswerk am Kreuz. Und man kann dann selbst, wenn, auch im übertragenen Sinn, Kirchendome einstürzen, singen und damit bekennen: Ein feste Burg ist unser Gott. Mein dritter Punkt, Bewährung. Das dritte, was wir aus diesem einen Vers des Apostels Paulus mitnehmen wollen, ist vielleicht das Entscheidende. Es heißt hier, nicht nur Parteiungen müssen unter euch sein, sondern der Apostel fährt fort, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Der Begriff der Bewährung, also den der Apostel hier verwendet, erinnert an ein Examen, bei dem die Frage ist: Bestehe ich den Test oder falle ich durch? Im Licht dieses Verses sind Parteiungen und Spannungen bei Christen auch als eine Art Prüfung zu sehen, durch die man hindurch muss. Und auf diese Weise kommt zum Vorschein, ob wir dem Herrn und seinem Wort treu sind, ob er, ihr Lieben, unsere Burg ist oder ob wir unser Vertrauen auf irgendeine möglicherweise große oder entsprechend scheinbar gewichtige Institution setzen mit Bischöfen, Oberkirchenräten, Generalsekretären oder Bundesvorsitzenden. Parteiungen fungieren auch immer zu unserer Bewährung. Man kann im Raum der Gemeinde Spannungen aus der Zuschauerperspektive betrachten und sie dann aus einer distanzierenden Haltung analysieren. Und dann kann man den Kommentar abgeben: Ah, schau mal, die streiten sich schon wieder. Man selbst bleibt dann schön außen vor oder gefällt sich möglicherweise in der Rolle eines über den Parteien schwebenden Schiedsrichters. Der Apostel bemerkt dazu: Damit verfehlst du die Absicht, die Gott hier hat. Willst du nicht einsehen, dass du hier auch selbst geprüft wirst? Spannungen, Brüche innerhalb von und zwischen den Gemeinden richten immer auch an uns die Frage: Wo stehst du selbst? Du bist nicht berufen, in einer über den Parteien fiktiven Neutralität deine Haltung einzunehmen. Vielmehr bist du immer auch persönlich herausgefordert. Paulus ruft damit nicht auf, um das nicht misszuverstehen, parteiisch zu sein, sich zu einer Partei zu schlagen im Sinne von paulinisch oder petrinisch. Im Gegenteil, gerade in einer solchen Situation ist es uns aufgetragen, den dreieinigen Gott zu suchen und nach seiner Wahrheit zu fragen. Wir wachsen untereinander zur Einheit, indem wir zu Christus hinwachsen. Die richtige Reaktion auf die durch selbstgenügsamen Stolz hervorgerufenen Parteiungen ist nicht Distanzierung gegenüber den Entwicklungen innerhalb der Gemeinde Jesu, sondern die Liebe zu Gott und zu der von ihm geoffenbarten Wahrheit in seinem Wort, daran festzuhalten. Dann werden wir uns nicht den Fragen, den Problemen, den Schwierigkeiten in unserer Gemeinde entziehen, sondern uns gerade im Gegenteil in die Frontlinie stellen, uns einsetzen und kämpfen, nicht zum eigenen Nutzen oder zugunsten der eigenen Ehre, sondern für die Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Paulus warnt in diesem Brief die Christen einmal folgendermaßen: Wer über die Gemeinde Gottes, den Tempel Gottes, Verderben bringt, den wird Gott verderben. Und das ist ein hartes Wort. ist kein Spiel. Und von daher ist es nicht falsch, dass Wirksamkeit davon abgelenkt wird, was auf jeden Fall auf uns zukommen wird, nämlich unsere eigene Prüfung im Blick auf die Frage nach unserer Stellung zu Gott, zur Wahrheit und zu dem, was er uns in seinem untrüglichen Wort aufgetragen hat. Darum sollten wir vor allem eines im Auge behalten: zum Gottesdienst zu kommen, die Bibel- und Gebetsstunden nicht zu versäumen, sich zur Gemeinde zu halten, das ist meine Familie, mitzuarbeiten und danach zu hungern und zu dürsten, den dreieinen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist in seinem Wort immer mehr kennenlernen zu wollen. Damit dann, wenn die Prüfung kommt, wir uns bewähren und zu seiner Wahrheit kompromisslos stehen. Im Himmel wird die Gemeinde einmal eins sein. Dort wird es keine Risse und keine Parteiungen mehr geben. Dafür wird der Herr selbst sorgen. Noch sind wir hier auf dieser Erde. So lautet die Frage: Stehst du? Stehe ich jetzt zu der Gemeinde, deren Grund der Sohn Gottes ist? Ordnen wir uns in die Gemeinde ein? Sind wir demütig genug, um gegen unsere eigene Trägheit und gegen unsere eigene Selbstgefälligkeit den Kampf aufzunehmen? Unserer Bewährung. Es müssen Parteiungen unter euch sein. Das sage ich, so darf man im Sinn des Apostels Paulus ergänzen, nicht befehlsweise. Vielmehr hören wir dieses zu unserer Beschämung. Als Beschämte aber können wir durch die Risse in der Gemeinde lernen, unser Vertrauen allein auf den Herrn zu setzen, statt uns zu einer großen Institution zu bekennen. Und von diesem Boden aus werden wir die heutige Lage als eine Prüfung verstehen, in der wir uns zu bewähren haben. Und zwar so, dass wir unser ganzes Vertrauen auf den dreieinen Gott setzen, der allein unsere feste Burg ist. Amen.